Christus verkündigen durch gesunde Beziehung. Das ist der Titel der Predigt. Christus verkündigen durch gesunde Beziehungen. Christus verkündigen ist ja unser Grundauftrag. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Dafür sind wir hier. Es ist schön, den Herrn anzubeten und ihn zu ehren und zu preisen. Und das werden wir auch die ganze Ewigkeit tun. Das werden wir auch im Himmel noch tun. Was wir im Himmel nicht mehr tun werden, ist Christus verkündigen. Das ist uns gesetzt hier und dazu ist auch die Gemeinde hier. Manchmal könnte man sich ja so vorstellen bei dem, ich sag mal, so ganzen Elend, was es auf dieser Erde gibt. Und es ist auch eben schon angeklungen, auch die Kriegssituation, die wir im Moment ja haben. Das kann schon so einen gewissen Weltschmerz irgendwie erzeugen. Und kann man sich wirklich wünschen, ach ja, komm doch schon wieder jetzt und mach mal ein Ende. So viele Menschen leiden. Oder man hat vielleicht auch eigene Nöte. Ich meine jetzt nicht, dass man irgendwie Selbstmord gefährdet. Das ist immer ganz was anderes. Aber so irgendwie die Sehnsucht, ach, im Himmel zu sein und dann ist doch gut. Dann gibt's keine Sünde mehr, keine Versuchung mehr und so weiter. Das ist doch, wird doch herrlich sein. Nein, aber wir sind noch hier. Und die Gemeinde Jesu ist noch hier. Und die Gemeinde Jesu leidet auf dieser Erde. Also wenn wir nur mal kurz über Verfolgung nachdenken, das wird ja auch mittlerweile mehr ins Bewusstsein gerückt, in der Welt. Verfolgung von Christen ist ja extrem und da könnte man irgendwie denken, ja, dann komm doch jetzt schon wieder oder hau doch einfach mal auf den Tisch. Nein, die Gemeinde Jesu ist noch hier. Sie hat eine Aufgabe, nämlich Christus zu verkündigen. Menschen das weiterzusagen, dass er lebt. Und das ist auch unsere Aufgabe. Das ist sehr zentral. Christus verkündigen. Und wir tun das ja auf viele Arten und Weisen. Und eine Art, wie wir es auch tun oder was auch eine Grundlage ist, sind gesunde Beziehungen. In Johannes 13, Vers 35, da heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sehr, sehr einfache Aussage, ist sicherlich vielen von uns vertraut. Aber interessant ist ja, dass hier von Erkenntnis die Rede ist. Also Erkenntnis für jedermann übrigens, da steht nicht nur für die Ungläubigen, sondern für jedermann ist es möglich, dass die Erkenntnis Christi wächst, dadurch, dass man Liebe wahrnimmt in einer Familie, einer Gruppe, einer Gemeinde. Gut, wörtlich steht da, jedermann wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Aber was heißt das? Wenn Menschen erkennen, dass wir die Jünger Jesu sind, dann ist das ja der Hinweis auf Jesus. Dass ihr meine Jünger seid, dass ihr mir nachfolgt, dass es also einen unsichtbaren, aber doch gegenwärtigen Herrn gibt, mit dem wir alle verbunden sind und dem wir folgen. Und diese Erkenntnis von diesem Jesus wird also auch geschenkt oder verstärkt, dadurch, dass Liebe da ist. Sicherlich dürfte man jetzt nicht sagen, nur dadurch, also nur, dass Menschen sehen, oh, da haben sich Menschen lieb, okay, dann ist hier Christus, dann bin ich auch jetzt ein Christ. Wir brauchen natürlich die Summe des Wortes, wir brauchen die Wahrheit, wir brauchen das Evangelium und so weiter. Aber hier ist doch ein sehr starker Verstärker. Jesus selbst sagt, dass die Erkenntnis über ihn möglich ist, wenn man Liebe untereinander wahrnimmt, also Liebe von Menschen. Ich möchte mal so sagen, das ist wie so ein Magnet. Da, wo Menschen sehr liebevoll miteinander umgehen oder liebevoll miteinander umgehen, einander tragen, einander helfen, freundlich sind, respektvoll und was alles so bei Liebe mit drin ist, vergebungsbereit, zur Versöhnung bereit und so weiter, das ist wie ein Magnet. Das ist etwas, wonach sich ja auch jeder Mensch sehnt. Wie stark er das auch immer bewusst hat oder formulieren kann. Aber das ist etwas, wonach jeder Mensch sich sehnt. Wir haben alle ein Grundbedürfnis nach Liebe, nach Annahme, nach Bestätigung, nach, hey, gut, dass es dich gibt, gut, dass du da bist. Und das ist ja auch, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, damit Gott das nochmal ganz deutlich gezeigt hat und gesagt hat, ihr seid mir wichtig, dafür gebe ich sogar meinen Sohn. Ich erinnere mich sehr gut daran, als ich ja nicht in einer Gemeinde aufgewachsen bin, mit 18 Jahren zum ersten Mal in einem freikirchlichen Gottesdienst war, dass ich überwältigt war davon, welch eine Liebe ich dort empfunden habe. Gut, nach und nach wusste ich, dass das auch nicht jetzt so 100% war und dass es da auch Schwierigkeiten und Spannungen gab. Es war auch gar nicht so eine Gemeinde, wo man vielleicht denken würde, so wow, so eine Wow-Gemeinde war das gar nicht. hatte manche Traditionen und so weiter. Aber doch habe ich als jemand, der das gar nicht kannte und dann zum ersten Mal in so einem Gottesdienst war, wahrgenommen, ja, hier gibt es Jung und Alt, hier gibt es Freundlichkeiten, hier helfen sich Menschen, die gar nicht verwandt sind. Also ich kannte das ja als jemand, der das alles nicht kannte, nur okay, Verwandte helfen sich und man hat vielleicht auch noch einen Freund, der einem hilft, aber so, sonst hört das ja irgendwie auf. Und da war das ganz anders und das hat mich sehr beeindruckt. Ich erinnere mich daran, wie ich in Berlin war, da gab es diese Veranstaltung Volkhard Spitzer, ich weiß nicht, wer sich erinnert, ist ja nun auch lange, lange her, Anfang der 80er. Und christliche Freunde, die ich damals schon hatte, haben mich damit hingenommen. Ich war aber noch gar kein Christ. Und da gab es ein Riesenprogramm und ein Astronaut, der auch Christ ist, hat Zeugnis gegeben und so weiter. Wisst ihr, was mich am allermeisten beeindruckt hat? Dass wir saßen da im Olympiastadion und da war eine Frau in unserer Nähe, die ich auch nicht kannte, gar nicht kannte, wahrscheinlich eine Berlinerin oder wie auch immer. Sie saß da auf ihrer Decke, sie bot uns Kekse an. Und nun denkst du vielleicht, ja, wie banal ist das denn? Ja, sehr banal. Und trotzdem, mich hat das beeindruckt. Ach, guck mal. Da ist das ja hier schon wieder, dieses Phänomen. Da ist eine Freundlichkeit, da ist eine Herzlichkeit. Da werden mir Kekse angeboten von einem Menschen, den ich gar nicht kenne. Und so, ich entdeckte immer mehr, aha, die Christen so untereinander, da ist irgendwie anders. Da ist etwas und das berührt mein Herz. Das ist dieser Magnet, den ich meine. Das ist dieses an der Liebe untereinander erkennen Menschen. Hier muss es irgendwie ein unsichtbares Geheimnis geben. Und wir wissen, dieses unsichtbare Geheimnis ist Jesus. An den wir glauben, den wir lieben, von dem wir lernen wollen. In Apostelgeschichte heißt es ja auch, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele und kurz drauf heißt es, dass viele hinzugewonnen wurden. Also neben der kräftigen Verkündigung des Evangeliums war es eben auch dieses, dass diese Christen sehr miteinander unterwegs waren, sich gegenseitig geholfen haben, bis ins Materielle bereit waren zu teilen. Das hat also das Zeugnis von Christus stark bestärkt. Tertullian, ein Mensch, der in den Jahren 150 bis 230 nach Christus gelebt hat, hat gesagt, dass die Gesellschaft wahrnimmt, und er hat es auch aufgeschrieben, dass die Heiden gesagt haben, seht, wie sie einander lieben. Seht, wie sie einander lieben. Und das war so ein Staunen der Ungläubigen über diese christliche Bewegung, über die Christen, über dieses, was da anfing zu wachsen. Dieses, was man am Anfang irgendwie gar nicht richtig ernst nahm. Kleine Sekte oder was, so wurden ja die Christen erstmal angesehen. Aber so eine Dynamik war da. Und es hatte natürlich mit dem Evangelium zu tun in erster Linie. Aber es wurde unterstützt durch die Liebe und Hilfsbereitschaft untereinander und dass das andere wahrgenommen haben. Nun ist es so, leider, dass die Pflege von Beziehungen eine bleibende Aufgabe ist für uns. War damals so und ist heute so. Und ist überall so. Beziehungen bleiben leider nicht immer gesund. Wäre schön. Aber wir können es nicht konservieren. Wir können nicht sagen, hier ist jetzt Beziehung gesund. Wunderbar, wir machen da irgendwie, wir tun es in eine Kiste zu, es bleibt da drin und jetzt ist es immer gesund. Oder wir tun es ins Gefrierfach und wenn wir es rausholen, ist es noch genauso. Nein, mit Beziehung funktioniert es nicht, weil wir Menschen sind und wir alle ein Herz haben und dieses Herz schlägt und ist lebendig und ist irgendwie immer im Fluss und immer in Veränderung und von daher brauchen Beziehungen Pflege. So wie Gärten Pflege brauchen. Wäre auch schön, wenn wir sagen würden, auch die Hecke, ja, sieht noch gut aus, haben wir geschnitten, soll so bleiben. Nein, sie wird wachsen und Unkraut wird auch wachsen. Es ist immer wieder Arbeit, damit es schön bleibt. Und genauso ist es mit Beziehungen. Beziehungen bleiben nicht immer gesund, sondern sie brauchen Pflege. Wie ja auch unsere Seele immer wieder Pflege braucht. Unser Herz braucht Pflege. Wir brauchen die Liebe Gottes. Wir brauchen, dass der Heilige Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen, uns die Liebe Gottes immer wieder frisch macht. Das brauchen wir. Für manche ist das, was ich sage, gerade sowas von selbstverständlich. Ich habe das irgendwann lernen müssen, dass es so ist. Weil ich auch immer gerne Dinge gut mache und schön mache und dann denke ich, so soll es jetzt immer sein. Aber mit Menschen ist es nicht so. Und irgendwie ist es ja auch schön so. Das ist ja Leben, dass wir im Fluss sind miteinander und dass da Bewegung ist, dass es Freude gibt, dass es auch Trauer gibt, die zu verarbeiten ist und so weiter. Das ist doch das Leben. So sind wir Menschen gemacht. Nun, Beziehungen brauchen Pflege. Und ich habe mal hier ein Bild von einem zornigen Kind. Und ich möchte jetzt ein bisschen auf das Thema Zorn eingehen. Du kannst auch sagen Ärger, Wut. Und wenn sich das verstärkt, wird es zur Bitterkeit. Lass mal jetzt nicht so genau differenzieren. Aber hier haben wir ein zorniges Kind. Und bei Kindern ist es so, je kleiner, desto mehr, dass Kinder Gefühle und Tatsachen nicht unterscheiden können. Das, was sie fühlen, ist jetzt so. Wir sind ja auch manchmal da nicht so clever als Erwachsene, dass wir irgendwie versuchen, so kleinen Kindern dann alles sehr schön zu erklären und zu sagen, so, komm, jetzt beruhig dich mal und jetzt hör mal auf und ist doch so und so. Nun, aber je kleiner das Kind ist, desto weniger funktioniert das, weil Kinder nun mal so sind. Das, was sie fühlen, das ist jetzt so. Das ist einfach die Welt, das ist die Wahrheit. So ist es für sie. Sie fühlen das jetzt so und dann ist es eben auch so. Und die Kunst im Leben ist, die Reifung des Lebens hat auch damit zu tun, dass wir das unterscheiden können, dass wir unsere Gefühle wahrnehmen, dass wir sie auch ernst nehmen, aber dass wir dann, ich sage auch mal, mit Gottes Hilfe damit umgehen. Das ist ein Reifungsprozess, der uns gesetzt ist als Menschen, auch uns als Christen, und der wird unterschiedlich stark gegangen, dieser Weg. Und das hat damit zu tun, dass es dann später Störungen von Beziehungen gibt. Auch viele andere Gründe gibt es, aber ich möchte da heute mal den Fokus drauf legen. Und dass wir hier einfach lernen müssen, Gefühle und Tatsachen zu unterscheiden zum Beispiel. Was können wir noch sagen? So ein Kind ist zornig, weil es hat ja irgendein Bedürfnis. Wir wissen nicht, was dieses Kind gerade für ein Bedürfnis hatte. Man hat ihm sein Spielzeug weggenommen oder es hat Hunger oder es wurde ihm etwas gesagt, was es tun soll, was es jetzt nicht will, wie auch immer. Also hier ist jetzt Zorn. Und Kinder, je kleiner, je mehr wiederum, leben in einer Welt, in der sie sagen, mein Bedürfnis muss gestillt werden. Und zwar am besten sofort. So, das ist einfach so. Und der Wachstumsprozess hat ja damit zu tun, dass man eben lernt, mit den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen anderer gesund umzugehen. Ich sage nicht, dass wir alle gar keine Bedürfnisse mehr haben sollen, denn das geht auch nicht. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und wir haben Bedürfnisse. Aber die Reife hat halt damit zu tun, gesund mit den Bedürfnissen anderer und mit den eigenen Bedürfnissen umzugehen. Und dann möchte ich bei dem Thema Zorn bleiben, weil ich doch feststelle, das ist ein akutes Problem, das ist ein immer wiederkehrendes Problem, das ist ein Problem, mit dem ich umgehen muss, mit meinem Herzen und mit dem wir umgehen müssen, mit unseren Herzen. Ärger, Zorn, Wut können, ich möchte mal sagen, wie so Krebsgeschwüre in der Seele werden. Wenn das nicht gut behandelt wird, dann kann das zu richtigen so Geschwüren werden. Also ihr versteht jetzt natürlich nicht materiell, aber so immateriell, aber doch wirklich da im Bereich unserer Seele. Ich möchte uns, um das ein bisschen anschaulich zu machen, etwas vorlesen aus einem Buch von Gary Chapman. Den kennt ihr vielleicht, also nicht live, aber der hat diese Bücher geschrieben, 5 Sprachen der Liebe. Kennt das jemand, 5 Sprachen der Liebe? Genau, das ist ja zu Recht recht bekannt, weil es hilft in Ehe, in Familie, Umgang mit Kindern. Und er hat ein anderes sehr interessantes Buch geschrieben und das Buch heißt Die andere Seite der Liebe. Die andere Seite der Liebe. Und ich finde es deswegen so wichtig, weil es auch mir sehr geholfen hat, wahrzunehmen, dass zum Beispiel Zorn nicht immer falsch ist. Und wenn man Zorn nämlich nur als Sünde bezeichnet und wegdrückt, das ist nicht die Lösung. Aber da kommen wir noch zu. Ich möchte uns einfach mal was vorlesen, was er in seinem Buch hier geschrieben hat. Es geht um Bill. Bill saß an einem heißen Sommertag in meinem Büro, also schreibt Gary Chapman. Er war gut angezogen, an seinem rechten Fuß aber hatte er keinen Schuh, sondern eine Bandage. Bald erfuhr ich den Grund dafür. Dr. Chapman, ich brauche Hilfe, begann er. Ich weiß schon lange, dass ich meinen Ärger nicht unter Kontrolle habe, aber am Samstag bin ich völlig ausgerastet. Ich habe 15 geschlagene Minuten lang versucht, meinen Rasenmäher in Gang zu bringen. Dann habe ich nachgeschaut, ob das Benzin oder Öl ausgegangen war. habe eine neue Zündkerze eingesetzt, doch es tat sich nichts. Schließlich war ich so ärgerlich, dass ich ausholte und dem dummen Gerät einen Fußtritt versetzte. Dabei habe ich mir dann zwei Fußzehen gebrochen und in einer dritten habe ich eine Schnittwunde. Nachher saß ich auf der Treppe, hielt mir den Schmerzen im Fuß und dachte, das war einfach blöd. In diesem Augenblick wusste ich noch nicht einmal, dass ich mir die Zehen gebrochen hatte. Später in der Praxis beim Arzt musste ich das wieder denken. Das war wirklich blöd. Und jetzt sitze ich mit verbundenen Zehen hier bei Ihnen. Das Ganze ist mir ziemlich peinlich. Ich kann ja keinem sagen, was wirklich passiert ist. Also erzähle ich hatte einen Unfall mit einem Rasenmäher. Die meisten denken wohl, ich hätte mich irgendwie am Rasenmäher geschnitten und sie bemitleiden mich. Ich sage lieber nicht, was wirklich passiert ist. Mir ist es lieber, dass ich ihnen leid tue, als dass sie über mich lachen. Naja, mir ist es auch peinlich, jetzt ihnen die Wahrheit zu sagen. Aber ich weiß, dass ich ehrlich sein muss, wenn ich Hilfe haben will. Und das mit dem Rasenmäher war nicht das erste Mal, dass ich die Beherrschung verloren habe, sagte Bill. Ich habe meiner Frau und den Kindern schon ziemlich hässliche Sachen an den Kopf geworfen. Ich habe sie zwar nie körperlich misshandelt, aber ich war schon öfter nahe dran. Im Verlauf unserer Geschichte erfuhr ich, dass Bill ein gebildeter Mann war. Er hatte Betriebswirtschaft studiert, war verheiratet, hatte zwei Kinder, ein hohes Einkommen, ein schönes Haus am Stadtrand. Bill arbeitete in seiner Gemeinde mit und war ein ehrenwerter Mann. Doch er verlor immer wieder die Beherrschung. Tausende von Männern werden sich mit Bill identifizieren können. Sie haben oft genug ähnlich wie Bill reagiert. Leider sind viele nicht so ehrlich wie Bill und noch weniger sind sie bereit, das Problem anzugehen. Und natürlich ist die Beherrschung verlieren nicht nur ein Thema für Männer. Und dann gibt es eine Geschichte über eine Anne hier drin, wo das dann auch noch veranschaulicht wird. Ich habe hier ein Zitat von einem anderen Buchautor, David Stoop, ein Eheberater und Buchautor. Er sagt, nach langjähriger Erfahrung, unsere Unfähigkeit, Zorn konstruktiv zu verarbeiten, ist die Wurzel aller Eheprobleme und somit auch die Ursache der hohen Scheidungsraten. Also bei dem Wort aller, da geht es mir immer so, finde ich jetzt ein bisschen sehr absolut, aber auf jeden Fall geht die Aussage ja in die richtige Richtung. Unsere Unfähigkeit, Zorn konstruktiv zu verarbeiten, ist eine Wurzel, würde ich sagen, von vielen Eheproblemen und damit auch die Ursache von hohen Scheidungsraten. Ich weiß nicht, ob ihr da so mitgehen könnt. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wenn eine Ehe zum Beispiel Finanzprobleme hat, ist das auch ein großes Problem. Aber eigentlich, wenn beide miteinander sagen, komm, wir kriegen das hin, wir schaffen das, dann kann man auch solche Dinge bewältigen. Man kann Schulden abbauen, man kann da hinkommen. Wenn aber die beiden nicht miteinander können und zornig aufeinander sind, das irgendwie nicht verarbeitet kriegen, dann ist das Problem wesentlich größer. Eine Organisation, Carnegie Technological Institute, hat nachgeforscht und hat festgestellt, dass 90% aller Menschen in ihrem Berufsleben deswegen versagen, weil sie mit den anderen Mitarbeitern oder den Chefs nicht klarkommen. 90%. Was ist eigentlich Zorn? Manchmal wünscht man sich ja, ach, gäbe es das einfach gar nicht. Hätte ich nie dieses Gefühl. Nun, Zorn hat in der Regel damit zu tun, dass wir Ungerechtigkeit empfinden. Dass man sagt, das ist Unrecht. Und von daher ist Zorn auch richtig, hat seine Berechtigung, Zorn. Zorn richtet sich gegen andere, Zorn kann sich gegen Gott richten, Zorn kann sich auch gegen sich selbst richten. Und unverarbeiteter Zorn nach innen bewirkt Depressionen, kann sogar sehr schwere Depressionen bewirken. Nach außen ist es Aggression. Ich möchte nochmal darauf eingehen, dass Zorn nicht immer falsch ist. Weil das habe ich lange gedacht. Also man muss hier Dinge unterscheiden. Wir lernen ja immer von Jesus. Markus 3, Vers 5. Wir wissen, Jesus hat nicht gesündigt, sonst wäre er nicht unser Erlöser. Könnte er nicht unser Erlöser sein. Lesen wir Markus 3, Vers 5. Und indem er, also Jesus, sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Der streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, Jesus heilt einen Menschen. Jesus sieht den Menschen. Er sieht jetzt einen Mensch, der leidet. Jesus heilt ihn. Das war das Problem. Die Pharisäer haben gesagt, aber bitte nicht am Sabbat. Das ist Arbeit, das darfst du nicht. Gut. Ich will jetzt nicht auf dieses Thema eingehen, der Gesetzlichkeit. Aber was wir lesen ist, Jesus sah sie mit Zorn an. Diese, denen das total egal war, ob hier gerade ein Mensch geheilt wird, sondern die nur ihre Gesetze gesehen haben, diese Menschen sieht er mit Zorn an. Und er hat nicht gesündigt, sonst wäre er nicht unser Erlöser. Ja? Wir wissen bestimmt um die Geschichte mit der Tempelreinigung. Auch hier ein ganz massives Beispiel, wo Jesus zornig war. Und der Apostel Paulus hat in Epheser 4, Vers 26 geschrieben, zürnt ihr, so sündigt nicht. Was uns zu der Schlussfolgerung bringt, dass es möglich ist, zornig zu sein und nicht zu sündigen. Ist also möglich. Eine Definition von Sünde ist, das Ziel zu verfehlen. Wir könnten also auch sagen, wenn ihr zornig seid, verfehlt nicht das Ziel. Was ist das Ziel? Das Ziel ist Liebe untereinander. Das Ziel ist gesunde Beziehungen. Das ist das Ziel oder eines der Ziele. Und dadurch können Menschen leichter Christus erkennen. Die Liebe untereinander bewirkt also Christuserkenntnis, also trübt mangelnde Liebe die Christuserkenntnis. Und hier sind wir auch in unserer Situation für uns als Gemeinde. Es ist uns wichtig, daran zu arbeiten, weil ich meine, dass das eines der Probleme ist, die wir hier haben. Wir haben heute keine Gäste, wir können hier frei reden. Und es wäre ja auch keine Schande zu sagen, wenn wir mal als Christen sagen, wir brauchen Hilfe. Konkret auch wir, das Evangeliumshaus, wir brauchen Hilfe von Gott. Interessant ist, dass Gott übrigens trotzdem Menschen auch rettet. Ich habe das vor etwa anderthalb Jahren sehr bemerkenswert erlebt, als ich in einer anderen Gemeinde gepredigt habe. Und ich kam zu der Gemeinde, die hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Pastor und ja, es war nicht schwer festzustellen, dass es eine riesige Spannung gab zwischen dem Lobpreisleiter und dem Gottesdienstleiter. Zwei Menschen, die gar nicht miteinander klarkamen und die dann sogar im Gottesdienst das noch öffentlich, ja, nicht konstruktiv klärten, sondern da war ein Streit öffentlich im Gottesdienst. Ja, und ich kam dann irgendwann dran mit meiner Predigt. Und ich predigte und ich hatte am Ende der Predigt so das Empfinden, macht trotzdem einen Aufruf. Die Möglichkeit, dass Menschen Christus kennenlernen können. Man muss sich vorstellen, da waren circa 20 Leute. Eine kleine Gemeinde, eigentlich eine Gemeinde, wo wir als Regionalvorstand schon dachten, die werden wir wahrscheinlich schließen müssen. Aber Gott hatte uns damals einen Impuls gegeben, weiter dran zu sein. Eine Gemeinde, an der Norbert Seeland übrigens viel sich auch investiert hat, als er noch zweiter Regionalleiter war. Auf jeden Fall, da waren ungefähr 20 Leute, ich kannte ja die meisten nicht. Ich machte diesen Aufruf und ein älterer Mann hat sich bekehrt in diesem Gottesdienst. Das war unglaublich. Ich dachte, Herr, hier kannst du gar nichts machen. Aber doch, der Herr rettet Menschen, weil das ist ihm mal nochmal das Allerwichtigste. Und wenn er irgendwie einen Weg findet, dann wird er Menschen retten, dann wird sein Evangelium sich Bahn brechen. Gut, also nur dazu, dass wir jetzt nicht denken sollten, oh, dann geht ja gar nichts. Doch, es geht was. Der Herr will das, er will Menschen retten und er wird es tun, wenn immer es geht. Trotzdem arbeiten wir doch daran, dass wir mit Zorn konstruktiv umgehen können. Ich persönlich bin vor einigen Jahren, 3 Jahre her, 4 Jahre her, persönlich sehr an eine Grenze gestoßen. Ich entdeckte sehr viel Zorn in meinem Herzen. Ich war irritiert darüber. Ich weiß noch, wie man ganz früher zu mir gesagt hatte, ja, also wenn man Carsten Buck beschreiben soll, freundlich. Das hat mir auch gefallen, ist eine gute Eigenschaft, freundlich. Und auf einmal brach in mir etwas auf und ich kriegte das erst nicht unter die Füße. Ich konnte es auch gar nicht einordnen. Es war irgendwie nicht Zorn jetzt über eine Sache nur, es war über sehr viel. Und ich wusste auch irgendwie, es kann ja nicht sein, dass die anderen alle falsch sind. Irgendwie, ich brauche Hilfe. Und ich habe damals mir einen Tag genommen, wo ich festgelegt hatte, da werde ich den ganzen Tag Gott suchen und beten. Und ich hatte geplant, damals ins Sauerland zu fahren und da zu wandern und zu beten. Mein Zeitplan war damals sehr eng und der Tag kam und es regnete den ganzen Tag. Aber es war mir egal, es war mir zu wichtig. Ich bin trotzdem gefahren mit meiner Regenjacke und Gummistiefel, gewandert im Sauerland den ganzen Tag. Und ich kann nicht sagen, was ich für tolle Gebete gebetet habe. Es ging einfach nur darum, mein Herz, Herr, ich brauche Hilfe. So kann es ja nicht gehen. Und ich kann auch nicht sagen, dass das so auf einmal anders war, aber ein Gedanke kam sehr massiv in mein Herz, dass ich einfach mir auch Hilfe suchen soll. Einen väterlichen Berater, Beistand, wie auch immer, einen Seelsorger. Und das habe ich gemacht und Gott hat mir wunderbar geholfen. Schon der zweite Anruf, da war jemand, der mich sofort verstand. Ich war damals noch verwundert. Oh, wie kann er das sofort verstehen? Naja, ich musste es lernen. Und er hatte es schon gelernt. Und er hat dann mir geholfen, wie ich das in meiner Beziehung zu Gott einfach besser verarbeiten kann. In Sprüche 19, Vers 11 heißt es, Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Bemerkenswerte Aussage. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn, es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Ich möchte nochmal erinnern an das Kind und an einen reiferen Menschen. Ein Kind kann das nicht. Ein Kind kann nicht irgendwie sich selbst reflektieren und sagen, okay, ich bin gerade total hungrig, aber ich werde jetzt mal langsam zum Zorn sein, geduldig warten, bis meine Eltern mir was zu essen geben. Nein, nein, bei kleinen Kindern geht das nicht. Aber bei Erwachsenen sollte es in die Richtung gehen. Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Es ist ihm eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Bei dieser zweiten Aussage schrecken wir fast zusammen. Wir sagen doch immer, nein, Sünde muss bekannt werden und öffentlich Buße getan werden und so weiter. Ja, manchmal schon, aber nicht immer. Vergehungen zu übersehen, wir nehmen die Summe der Schrift, heißt ja nicht, ach, Sünde ist nicht schlimm. Aber wir reiten nicht auf der Sünde von anderen Menschen rum. Wir haben Vergebung durch Christus und sind dankbar dafür. Und wir helfen, dass andere Menschen auch diese Vergebung finden. Wir zerren das Fehlverhalten von anderen nicht an die Öffentlichkeit. Wir wollen es bei uns selbst doch auch nicht. Wenn jemand freiwillig es tun will, ja. Wenn es dann sein muss, ja. Weil es vielleicht auch öffentlich war. Aber das ist doch nicht der Regelfall. Vergehungen zu übersehen. Wer erinnert sich an eine andere Bibelstelle? Ich glaube, Petrusbrief. Die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Und nochmal, für alle, die so für die Wahrheit stehen, und dazu gehöre ich auch, die Liebe deckt nicht die Sünden zu, indem sie sagt, ach, alles nicht so schlimm. Wenn alles nicht so schlimm wäre, hätte Christus nicht kommen müssen. Dann würden wir sagen, ist ja alles nicht so schlimm. Nein, nein, so funktioniert das nicht. Aber die Liebe deckt die Sünden zu, indem sie die Sünden nicht an die Öffentlichkeit zerrt. Das ist das Zudecken. Das ist das Zudecken, was die guten Söhne von Noah getan haben, als sie ihn bedeckt haben, als er in Sünde war. Die Einsicht macht einen Menschen langsam zum Zorn. Was ist denn diese Einsicht? Nun, diese Einsicht hat zum Beispiel damit zu tun, dass wir unterscheiden, ist der Zorn berechtigt oder nicht berechtigt? Und was ist es eigentlich, was mich zornig macht? Ich möchte es mal damit vergleichen. Ein Kind vergleicht sich, also ein Schulkind zum Beispiel, mit anderen Kindern und stellt fest, boah, die haben so tolle Turnschuhe und ich nicht. Mein Vater verdient weniger Geld, ich habe weniger Taschengeld, ich kann mir nicht so tolle Schuhe kaufen, ich bin zornig auf meinen Vater. Ist dieser Zorn berechtigt? Ich würde sagen, nein, der Vater kann nichts dafür, dass er nicht mehr Geld verdient. Aber wenn ein Kind sich mit anderen Kindern vergleicht und feststellt, ich habe nicht so viel Taschengeld, ich kann mir nicht so tolle Schuhe kaufen, weil mein Vater versäuft immer das ganze Geld und ich bin zornig auf meinen Vater. Es ist berechtigt? Ja, schon. Hier ist ein massives Fehlverhalten des Vaters. Er vertrinkt immer das ganze Geld und deswegen muss das Kind ja, Lumpen rumlaufen. Es ist wichtig zu unterscheiden. Manchmal sind wir zornig auf etwas, wo der andere gar nichts dran ändern kann. wie bitteschön, was sollen wir denn dann machen? Was soll denn dann derjenige machen? Also Reife hat damit dazu zu tun, zu unterscheiden. Und dafür brauchen wir auch Zeit. Es hat auch damit zu tun, zu versuchen, die Gedanken und die Einstellungen, die dahinter stecken, zu entdecken. Es hilft auch sehr, nicht immer gleich das Schlechte zu unterstellen, sondern vielleicht gibt es da Gründe, von denen ich noch gar nichts weiß. Deswegen ist ein offenes Gespräch hilfreich. Lincoln, der amerikanische Präsident, hat mal einem Armeeoffizier einen guten Tipp gegeben. Es war so, es war dieser Offizier, der war sehr zornig, weil man hatte ihn ungerechtfertigterweise angeklagt. Er wäre parteilich, hatte man ihm gesagt. Nun, Lincoln gab ihm den Rat und sagte, schreib ihm einen Brief. Dem, der dich da so anklagt, öffentlich, schreib ihm einen Brief. Und dieser Armeeoffizier hat das gemacht. Er hat diesen Brief aufgeschrieben, das alles aufgeschrieben, was in seinem Herzen war, und ist damit wieder zu Lincoln gegangen. Und dann hat Lincoln gesagt, das war gut, dass du das gemacht hast. Jetzt zerreißt du diesen Brief und schmeißt ihn weg. Und jetzt schreibst du noch einen Brief. Nochmal neu einen Brief. Der Gedankengang ist klar. In diesem ersten Brief hat er erstmal seinen Zorn alles rausgelassen. So, das musste er alles mal hören und das musste er alles wissen. Und das war gut und das war wichtig für sein Herz. Aber dann nochmal einen Brief schreiben, wo man schon nochmal die Dinge anspricht, die ungerecht sind. Aber dann gibt es ja doch einen anderen Ton. Dann ist doch das Ziel, nicht mehr nur seinen eigenen Zorn rauszulassen, sondern dann ist doch das Ziel, Versöhnung zu erreichen. Konstruktiv. Die Zukunft gestalten. Das muss doch das Ziel sein. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte von dem Hammer kennt. Also mir persönlich fällt die immer wieder ein, seitdem ich die das erste Mal gehört habe, von Watzlawick heißt der Autor. Die geht so. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er nicht, aber einen Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Vielleicht hat er die Eile nur vorgetäuscht und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gebe es ihm sofort. Warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet der sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und er stürmt hinüber, klingelt, der Nachbar öffnet. Doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer. Kennen wir solche Gedankengänge? Also ich oute mich. Das habe ich noch nicht gemacht, klar, aber manchmal denkt man was. Und es ist eigentlich eine Unterstellung. Vielleicht gab es sogar mal eine Erfahrung, die nicht gut war. Aber dann haben wir die Leute in dieser Schublade festgelegt. Die sind immer so. Die Einsicht bedeutet, das mal darüber mal nachzudenken. Vielleicht auch mit jemand anderem zu reden. Sag mal, wie erlebst du das denn? Und dann, wenn man ganz voller Liebe Gottes ist, sogar auf so einen Menschen mal zuzugehen, und zwar von Anfang an erstmal positiv, freundlich, höflich. Zorn verarbeiten mit dem Vater im Himmel. Ihr wisst, dass ich David, den Mann Gottes, sehr schätze und von ihm auch irgendwie immer wieder versuche, etwas zu lernen. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ein Aspekt, warum er das war, weil er gelernt hat, Zorn zu verarbeiten in seinen Gebetszeiten, wenn er Gott anbetete. Er hat das irgendwo gelernt, Zorn zu verarbeiten. Denken wir doch nur mal an Saul. Ich sagte es ja letzte Woche schon. Ich meine, der hatte allen Grund dazu, auf Saul nicht nur zornig zu sein, sondern auch mal in der Gelegenheit ihn umzubringen. Und die Gelegenheiten hatte er. Da sind Speere an seinem Kopf vorbeigeflogen, die sich in die Wand bohrten von Saul. Und. Aber David hat es irgendwie verarbeitet. Es gibt aber auch andere Personen in der Schrift, die das nicht verarbeitet haben. Saul selbst zum Beispiel. Oder Absalom, der Sohn von David, der sehr traurig änderte. Und er hatte auch einen Grund, zornig zu sein. Seine Schwester oder Halbschwester wurde vergewaltigt. Und der da eigentlich hätte was regeln sollen, hat es nicht gemacht. Wenn man die ganze Geschichte mal liest und auf sich wirken lässt, sagt man, der Absalom, der hatte schon echt einen Grund, zornig zu sein. Aber das Ende von Absalom war sehr tragisch, weil er diesen Zorn überhaupt nicht verarbeitet hat. Bei ihm ist es geblieben und stärker geworden und Wut und Ärger, und sein Leben war dann gezeichnet von Zerstörung. Judas Ischariot können wir hier nennen. Ich will jetzt mal nicht auf die Prädestination oder diese Festlegung eingehen, sondern einfach mal so diesen Punkt. Judas Ischariot hat einen Riesenfehler gemacht. Er hat Jesus verraten. Er kam aber an den Punkt festzustellen, das war falsch. Und er wollte das Geld, hat er sogar zurückgegeben. Und die wollten es nicht mehr haben. Und er hat sich umgebracht. Auch hier ein Mensch, der zornig war. In dem Fall, er war zornig auf sich selbst. Was er falsch gemacht hatte. Er konnte es nicht zurückschrauben. Wir können in der Geschichte nicht rückwärts fahren, nur vorwärts. Und er brachte sich um. Ein Schlüssel für gesunde Beziehungen ist, dass wir Ärger und Zorn erkennen, dass wir es benennen, dass wir es unterscheiden, berechtigt oder nicht berechtigt, Bedürfnisse der anderen, meine Bedürfnisse, und dass wir vergeben und dass wir konstruktiv miteinander reden. Ich möchte uns einen Psalm vorlesen, Psalm 10, wo wir das sehr schön erleben können. Es steht nicht drüber, dass es von David ist, aber es könnte gut sein, dass er von David ist. Und wenn ihr auch eure Bibeln aufschlagen wollt, das sind 18 Verse. Und hier geht es um einen Menschen, der zornig ist. Wir können so viel lernen von den Psalmen, dazu sind sie uns gegeben. Den Herrn zu preisen, aber auch interessanterweise solche Gefühle zu verarbeiten. Psalm 10. Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Vom Übermut des Gottlosen wird dem Elenden bange. Mögen doch von der Arglist die betroffen werden, die sie ausgeheckt haben. Denn der Gottlose rühmt sich der Gelüste seines Herzens, der Habsüchtige sagt sich los vom Herrn und lästert ihn. Der Gottlose sagt in seinem Hochmut, er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es gibt keinen Gott. Seine Unternehmungen gelingen immer. Hoch droben sind deine Gerichte, fern von ihm. Er tobt gegen alle seine Gegner. Er spricht in seinem Herzen, ich werde niemals wanken, nie und nimmer wird mich ein Unglück treffen. Sein Mund ist voll Fluchen, Trug und Bedrückung. Unter seiner Zunge verbirgt sich Leid und Unheil. Er sitzt im Hinterhalt in den Dörfern, im Verborgenen ermordet er den Unschuldigen. Seine Augen spähen den Wehrlosen aus. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im dichten Gebüsch. Er lauert, um den Elenden zu fangen. Er fängt den Elenden und schleppt ihn fort in seinem Netz. Er duckt sich, kauert nieder und durch seine starken Pranken fallen die Wehrlosen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat's vergessen. Er hat sein Angesicht verborgen, er sieht es niemals. Bis Vers 11, so lange, also die Mehrheit der Verse in diesem Psalm, lässt David oder wer immer das geschrieben hat, seinen Zorn raus. Und ich vermute im Gebet, alleine zu Gott, er lässt seinen Zorn raus. Ich musste das dringend lernen vor einigen Jahren, weil ich immer gedacht habe, das darfst du noch nicht mal denken, geschweige denn sagen, und schon gar nicht in der heiligen stillen Zeit. Aber damit habe ich mich hoffnungslos überfordert, weil ich ein Mensch bin aus Fleisch und Blut, der zornig ist und der Dinge sieht und sie als ungerecht empfindet und der damit umgehen muss. hier, er hat es getan. Was er hier alles dem Herrn sagt, das ist ungerecht. Es ist uns gegeben in der Schrift. Das bedeutet, dass es Gott nicht verunsichert und dass Gott nicht sagt, das darfst du aber nicht sagen. Ich will nur schöne Gedanken von dir hören. Nein, es ist hier drin. Vers 12. Jetzt wird der Beter hier noch energischer. Also man könnte fast sagen, ist nicht ein bisschen frech, ich meine so Gott gegenüber. Aber hier steht, steh auf, o Herr. Erhebe, o Gott, deine Hand. Vergiss die Elende nicht. Warum soll der Gottlose Gott lästern und in seinem Herzen denken, dass du nicht danach fragst? Du hast es wohl gesehen. Puh, darf man so mit Gott sprechen? Ui. Es steht hier. Man darf so mit Gott sprechen. Steh auf, oh Gott. Ich meine, das ist ja irgendwie eine bildliche Vorstellung, aber es ist die Verarbeitung von Zorn, es ist das Wahrnehmen von Unrecht und es ist die Sehnsucht und auch die Demut, ich kann das nicht, aber Gott, du musst, bitte, tu es. Versteht ihr, hier läuft wahrscheinlich auch die Grenze und die muss jeder in seinem Herzen feststellen, wo die ist, wann es irgendwie unflätig wird oder gotteslästerlich, aber wann es wirklich eine ernste Bitte ist, dass wir Menschen sind, die sagen, das ist mir eben nicht egal. Hieraus kommt auch Kraft für Fürbitte, für Missstände, vielleicht in unserer Stadt oder in der Welt. Steh auf, oh Gott, wenn das Ganze in diesem Tonfall ist, dann ist es etwas, was augenscheinlich Gott gefällt. Sonst hätte er nicht bei der Inspiration seines Wortes zugelassen, dass wir das hier drin haben. Und das ist ja nicht der einzigste Psalm, der in diese Richtung geht. Steh auf, oh Gott, wir brauchen deine Hilfe. So ist es nicht richtig, wie es ist. Ja, ab Vers 14 kommt aber auch etwas anderes hinein. Und man merkt, hier ist schon eine gewisse Verarbeitung. Du hast es wohl gesehen. Du gibst auf Elend und Kränkung acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm des Gottlosen und des Bösen. Suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Herr ist König, immer und ewig. Und jetzt kommt der Beter, also er hat den Zorn verarbeitet. Er kommt zu dem Punkt und wieder neu zu dem Blick, dass Gott König ist. Der Herr ist König, immer und ewig. Die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest, leist ihnen dein Ohr, um der Weise Recht zu schaffen und dem Unterdrückten, damit der Mensch von der Erde nicht weiter Schrecken verbreite. Das passt gut in die Situation, die wir haben. Israel, Ukraine, Syrien und. Und wir wissen, dass sich das erfüllen wird, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird sich das erfüllen. Aber wir dürfen es jetzt schon beten. Und wir dürfen es erwarten von unserem Gott. Wir brauchen das nicht alles verdrängen, was es Furchtbares in dieser Welt gibt. Wir können in diesem Sinne beten. Aber nun auch nochmal zurück zu uns als Gemeinde. Ich glaube, hier haben wir auch einen Schlüssel für uns in unserer Gemeinde, dass wir Heilung erleben und wir brauchen Heilung. Vergebung ist ein Schlussstrich unter gestörte Beziehungen. Und Vergebung brauchen wir. Es gibt eine Geschichte, ich konnte es nicht überprüfen, aber ich kann es mir gut vorstellen, wo ein Priester, der vor etlichen Jahren eine schlimme Sünde begangen hat, es steht nicht dabei, was es war, auf den Philippinen hat sich das abgespielt, und in seiner Gemeinde gab es eine Frau, die besonders intensiv die Stimme Gottes hören konnte. Und dieser Priester hat diese Frau herausgefordert und hat gesagt, okay, du, der du so oft von Gott etwas hörst, frag mal Gott, was ich früher gemacht habe. Und diese Frau hat dann wirklich Gott gesucht und auch Gottes Stimme gehört. Und dann hat der Priester gefragt, na und was hat dir Gott gesagt? Und sie sagte, Gott kann sich nicht mehr erinnern. Nun, nimm die Geschichte, wie du willst. Aber was wahr ist, ist, dass Gott Sünde vergibt und er sie ins tiefste Meer versenkt und er nicht mehr darüber nachdenkt. Kann Gott überhaupt was vergessen? Naja, er ist allmächtig. Aber ich meine, es geht ja darum, wie er mit uns lebt und mit uns umgeht. Und was bekannt wurde als Sünde und was vergeben ist, ist vergessen. Und das soll nicht mehr unsere Zukunft bestimmen. Vergebung ist ein Schlussstrich. Und Versöhnung ist ein Neuanfang. Und hier habe ich noch eine sehr berührende Geschichte von einem spanischen Vater, der sich mit seinem Sohn sehr zerstritten hatte. Und der Sohn ist einfach dann fortgelaufen. Und der Vater ist unruhig geblieben, hat sich immer wieder gewünscht, dass diese Beziehung geheilt wird. Er hat für Monate alles überlegt und versucht, was er tun konnte. Schließlich war er so verzweifelt, der Skandal hat sich in Madrid abgespielt, dass er in einer sehr großen Madrider Zeitung etwas aufgegeben hat, etwas ziemlich teuer bezahlt hat. Und er hat geschrieben, Paco, so hieß sein Sohn, ich treffe dich am Bahnhof, am Zeitungskiosk an dem und dem Tag. Das war so der letzte Versuch. Er wusste nicht mehr, wo sein Sohn ist. Und er hat gesagt, okay, ich bringe das bis auf die Zeitung. Hoffentlich liest er das irgendwie. Und ich werde an dem Tag dort sein, als Vater, der sich mit seinem Sohn versöhnen will. Zu dem Zeitpunkt, als es war, ein Samstag, kommt der Vater dorthin. Und dort sind 800 Pacos. 800 Pacos, die sich mit ihrem Vater versöhnen wollten. Da ist schon eine Leidenschaft in uns, dass wir Versöhnung wollen. Dass wir das wieder gesund haben wollen. Und ich denke, wir haben auch die Leidenschaft, dass wir hier in unserer Gemeinde, ich möchte mal sagen, Mitgliederstunden erleben, die konstruktiv sind. Das ist meine große Sehnsucht. Und ich denke von uns allen. Und wir wollen einfach daran arbeiten. Ich weiß, es gibt Dinge, die ihr nicht gut fandet oder einige nicht gut fanden, was ich gemacht habe. Es gibt Dinge, die ich nicht gut fand, die ihr gemacht habt oder einzelne von euch gemacht haben. Wir müssen das Thema einfach mal angehen und wir müssen uns aussprechen. Und wir werden einen Ausspracheabend haben hier in der Gemeinde. Und nun kann ich natürlich nur hoffen, dass wir dann auch alle hier sind. Und heute sind keine Gäste da, also ein Gast ist da, ein Bruder, der das hoffentlich mit ertragen kann, was wir hier heute auch so besprechen. Aber ich möchte euch also ganz, ganz herzlich einladen zum Freitag, den 19. September. Ich habe ja letzte Woche das schon angesagt, dass wir das planen und mittlerweile haben wir auch einen guten Mann Gottes gefunden, der dann hier zu uns kommen wird. Am 19. September um 20 Uhr, ein Freitagabend, Schulferien sind dann auch vorbei, wird dieser Mann hier bei uns sein und wir werden außerdem an dem Samstag, den 20. September, dann hier ein Seminar haben, Gemeindekonflikte konstruktiv lösen. Dieser Mann, er wurde mir empfohlen von Manfred Lanz, den ich kürzlich traf und ich sagte, du, hast du da irgendwie eine Idee, wen man einladen kann? Ich hatte auch zunächst hier im näheren Umfeld gesucht. Und er hat mir erzählt, dass er vor Jahren, es war wahrscheinlich in Ravensburg in der Pfingstgemeinde, Probleme hatte, auch etwas, was gelöst werden musste. Ich weiß keine Details, aber sie haben damals diesen Mann eingeladen und er ist gekommen. Und er hat das Ganze dann moderiert und vermittelt und die Leute konnten sich aussprechen und es ist dann gut geworden. Das ist ja, worum es geht, dass es dann gut wird. Und wir hatten ja kürzlich hier auch einen Abend im Rahmen von Church Life noch, wo wir auch festgestellt haben, dass hier Konflikte sind. Es ist auch angesprochen worden. Und das ist eigentlich dann jetzt auch der nächste gute Schritt. Neben dem, dass wir natürlich jetzt schon dafür beten, dass wir alles versuchen, miteinander zu reden, Dinge zu klären, auszuräumen, damit wir gesund werden, das wünschen wir uns doch alle. Und damit an der Liebe untereinander jedermann erkennt, dass wir seine Jünger sind. Amen. Wer war letzte Woche nicht hier? Kann ich das mal kurz sehen? Wer war letzte Woche nicht hier? Okay, das sind ein paar, weil ich hatte letzte Woche ja auch noch mal etwas zur Wahl gesagt, will das vielleicht nur kurz noch mal zusammenraffen jetzt. Also ich möchte mich bedanken für das Vertrauen, das die Mehrheit mir gegenüber ausgedrückt hat in der Wahl hier zum leitenden Pastor und auch zum neuen ersten Vorsitzenden. Ja, und dass ich letzte Woche schon sagte, dass ich glaube, wir brauchen eben so eine Aussprache, das Reden hinterm Rücken, üble Nachrede, das muss einfach zurückgefahren werden und dass wir nicht auf der Basis von Informationen aus zweiter Hand hier uns gegenseitig Dinge unterstellen, uns beschuldigen. Ich möchte auch in Zukunft nicht öffentlich Leute beschuldigen, sondern immer in der kleinstmöglichen Form, wie Jesus in Matthäus 18 das gesagt hat, unter vier Augen, sechs Augen Dinge klären. Und eben zusätzlich werden wir diesen Abend haben und ich bin da zuversichtlich. Mir gibt es viel Hoffnung, dass Dinge, die aktuell da sind, Dinge, die in den letzten vier Jahren hier entstanden sind und Dinge, die zum Teil noch älter sind, zum Teil auch in familiären, verwandtschaftlichen Kreisen hier sind, dass Gott uns Gnade gibt, dass da Gesundheit reinkommt, dass da Heilung reinkommt. Wir wollen doch alle, dass wir Licht und Salz sind als Gemeinde. Amen. Und ich hoffe, dass diese Predigt dazu hilft, für dich im persönlichen Umfeld, in unseren Kleingruppen, in unseren Häusern mit Nachbarn, aber auch uns als Gemeinde, dass wir Christus verkündigen durch gute Beziehungen. Amen. Amen. Dann bitte ich den Matti nochmal, Mathieu nochmal, Matthias. Und wo ihr könnt, steht doch bitte mit auf zum Singen.